So, meine sehr geehrten Damen und Herren, freue mich, dass Sie heute Abend uns den Vorzug vor sicherlich auch ein paar anderen interessanten Abendveranstaltungen gegeben haben. Mein Name ist Lothar Kopp. Als Referent im Fachbereich Veranstaltungen der Bundeszentrale für politische Bildung verantworte ich die Reihe Checkpoint Charlie, die Montagsgespräche, seit 2013. Und zurück aus der Sommerpause, meine Damen und Herren, darf ich Sie ganz herzlich zum Auftakt der nunmehr dritten Staffel der Reihe Checkpoint Charlie, die Montagsgespräche, begrüßen. Ein Ziel dieser Reihe war und ist es, Fragen aufzugreifen und zu beleuchten, die nicht oder nicht mehr oder noch nicht oder zurzeit nicht im Fokus der medialen Öffentlichkeit stehen. Gemeinsam mit Experten, Expertinnen, Praktikern und Interessierten möchten wir genau solche Themen verhandeln, Impulse geben und zu Debatten anregen. Es gibt immer wieder Anlässe, zu denen in den Medien über die Strukturen berichtet wird, über einzelne Erfolge, aber auch Misserfolge und Missbräuche im Zusammenhang mit der Entwicklungszusammenarbeit. Aber eine breite Diskussion über Motive und Ziele oder gar über den Sinn von Entwicklungspolitik wurde in den vergangenen Jahren, so der Eindruck vieler Menschen in diesem Lande, nicht oder kaum geführt. Sodass manche sich jetzt die Frage stellen, rächt sich das? Heute haben uns die Ereignisse eingeholt. Das wiedervereinigte Deutschland feierte gerade Silberhochzeit. Gleichzeitig stehen Veränderungen von großen Dimensionen auf der Tagesordnung. Die Anzahl der Menschen, die auf der Flucht sind, ist auf einem Rekordhoch. Und neben der virulenten Frage, wie das Handeln in den Aufnahmeländern organisiert werden kann und ob wir das wirklich schaffen können, wie es fast ständig aus Politik und Medien auf uns einprasselt, wird auch die Frage nach den Fluchtursachen wieder zunehmend lauter gestellt. Armut und Hunger, Unsicherheit und Unfreiheit sind solche Ursachen. Diese weltweit zu bekämpfen, ist ein klassisches Ziel der Entwicklungspolitik. Handelt es sich bei der Entwicklungshilfe und ihrem, naja, manche sagen eben Scheitern, wirklich um ein Desaster? Oder gibt es vielleicht doch erfolgversprechendere neue Ansätze? Oder gilt für uns ein nationales und internationales unkritisches Weiter-so? Löst mehr Geld die Probleme? Eine Debatte um ein Ob und wenn ja, ein Wie mit Blick auf neue Ausrichtung der Entwicklungspolitik erscheint heute notwendiger denn je. Interessanterweise fiel die Bilanz der UN-Millenniums-Entwicklungsziele in ihrem Zieljahr 2015 durchaus positiv aus. Ich freue mich jedenfalls auf eine spannende Debatte, wünsche Ihnen und uns allen einen erkenntnisreichen Abend und übergebe nun an Dunja Funke, die Ihnen unsere Gäste vorstellen und Sie durch den Abend führen wird.
Danke.
Vielleicht ist ja der eine oder der andere Denkansatz, meiner übrigens eingeschlossen, schlicht und ergreifend renovierungsbedürftig. Wir werden es sehen. Ja, schön, dass Sie alle gekommen sind. Ihnen allen ein herzliches Willkommen.
Renovieren ist immer schön. Vielen Dank für dieses Grußwort, Herr Kopp. Liebe Gäste, schön, dass Sie da sind.
Entwicklungspolitik. Wer sind eigentlich die Akteure? Was können wir heute darunter verstehen, bevor wir uns über Millenniumsziele, Agenda 2030 unterhalten?
Ich würde noch mal gerne anknüpfen an Ihre Enttäuschung mit Ihrer Sammelbüchse und es ist immer noch nichts passiert. Also wenn wir jetzt erstmal als ersten Schritt Entwicklungszusammenarbeit verstehen als Transfer von Geldern und Hilfe vom Norden in den Süden, also so wie das bis spätestens letzte Woche verstanden wurde, dann gibt die deutsche Bundesregierung 10 Milliarden Euro im Jahr aus für internationale Entwicklungspolitik weltweit. Da ist nicht nur das vorhin genannte, hier wurde es genannt, Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit dabei, die geben 6 Milliarden aus. Da ist auch das Auswärtige Amt mit knapp 1 Million dabei, da ist das Bundesinnenministerium dabei mit Polizei, Unterstützung für UN-Missionen, da ist das Umweltministerium mit dabei mit 127 Millionen aus dem Emissionshandel. Wenn wir jetzt auf Afrika schauen, dann gibt die Bundesregierung 3 Milliarden, also 29%, knapp 30% von diesem Entwicklungsgeld für den afrikanischen Kontinent aus. Vielleicht mal eine Vergleichszahl. Die deutsche Verkehrspolitik und wir haben ein relativ gut funktionierendes Verkehrssystem mit bereits existierenden Straßen, kostet im Jahr oder fürs nächste Jahr sind 10 Milliarden veranschlagt. Deutschland passt, wenn man sich mal die Karte angucken, von der Größe her in diese obere Ecke von Mali rein, wo die an Mauretanien und Algerien grenzt. Also um mal so ein bisschen eine Idee zu bekommen, was kann man denn überhaupt mit 10 Milliarden anfangen? Also sozusagen das erste Plädoyer, wir sollten die Wirkung, die deutsche Entwicklungspolitik und die Entwicklungspolitik von OECD-Ländern überhaupt entfalten kann, erstmal schon allein von den Zahlen her nicht überschätzen. Der zweite Punkt ist, Sie hatten vorhin auch das Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe und ich glaube, da haben wir jetzt sehr viele Ansatzpunkte auch gerade gehört in den Projekten, Projektbeschreibungen genannt. Was wir wissen ist, es funktioniert keine Entwicklung und es kann keine Entwicklung unterstützt werden, die nicht anschließt an Dynamiken, die es bereits vor Ort gibt. Und das gilt nicht nur für einen, der Business machen will oder sich am Operndorf beteiligen will, sondern das gilt auch für politische Eliten und politische oder staatliche Strukturen, die funktionsfähig sein müssen. Also die Hauptidee, die staatliche Entwicklungspolitik verfolgt, ist struktureller Wandel, also Rahmenbedingungen zu schaffen. Das muss man sich so vorstellen, dass Kredite transferiert werden, Geldzahlungen, aber auch ein Großteil besteht darin, Beratungsleistungen zu bieten. Also weniger hinzugehen und etwas für andere zu tun, sondern Beratungsleistungen. Also das ist erstmal die staatliche Entwicklungspolitik, die ansetzt an so einem Ownership, an so einer Ownership-Idee. Also dass die Entwicklung vor Ort erstmal geschehen müssen.
Kommen wir doch vielleicht ganz konkret mal auf die Millenniumsziele zu sprechen. Die sind ja nun mit 2015 oder beendet. Es gibt die neue Agenda 2030. Vorhin in der Einführung von Herrn Kopp sprach er davon, wie erfolgreich die Millenniumsziele durchgeführt worden sind. Was sagt das Deutsche Institut für Entwicklungshilfe an der Stelle mit seiner Expertise oder seiner Analyse? Ist es wirklich so erfolgreich gewesen, wie man das jetzt erst einmal so wie ich es jetzt erstmal so in den Raum stelle? Und vielleicht können Sie einige Punkte der Millenniumsziele oder die Erfolge da nochmal konkret benennen.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil die Millenniumsziele, die sind seit letzter Woche ein Stück weit Geschichte. Das waren 8 Ziele, die im Jahr 2000 vereinbart wurden. In der letzten Woche, das haben Sie wahrscheinlich aus den Medien mitbekommen, wurden 17 Nachhaltigkeitsziele verabschiedet. Und das Wichtige daran ist, und eine wirkliche Veränderung im Vergleich zu den Millenniumszielen ist, dass sich das Entwicklungsverständnis damit verändert. Das ist eine universelle Agenda und Entwicklung muss nach dieser Logik nicht mehr nur in Entwicklungsländern stattfinden und die Verantwortung liegt nicht nur bei den Entwicklungsländern, die unterstützt werden, sondern die Verantwortung liegt genauso bei den OECD-Staaten. Also Deutschland wird in seiner Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland diese Entwicklungsziele mit umsetzen müssen. Also das ist eine ganz andere Logik. Wenn man die ernst nimmt, würde das sehr viel verändern. Und wenn man das ernst nimmt, dann ist Zivilgesellschaft, dann ist Wirtschaft nochmal in ganz anderen Maße gefragt. Soll ich noch was sagen zum Erfolg der Millenniumsziele?
Sehr gern, bitte. Ich mach mal das, auch wenn sie Geschichte sind.
Ich mache mal das Standard. Ist eine relevante Frage, weil viele den Nachhaltigkeitszielen ja vorwerfen, dass sie Abschied nehmen von Armutsbekämpfung oder dem Fokus auf Armutsreduzierung, weil die Ziele aufgebläht werden, so die Kritiker auf 17 Ziele. Es ist so, dass die Armutszahlen abgenommen haben, wenn man das ist immer der Vergleichswert, sich 1990 anschaut. Wenn man sich das erste Entwicklungsziel der MDG-Agenda, also der Millennium Development Goals, anschaut, dann ist das Armutsreduzierung. Die hat vor allem stattgefunden in China, wo 400 Millionen Menschen aus der Armut befreit wurden, wie das im Entwicklungsjargon so schön heißt. Und das hat weniger stattgefunden in den afrikanischen Ländern. Insofern gibt es hier schon eine Verzerrung, weil die Ziele wirklich global sind und nicht regional unterschieden werden und deshalb auch nicht so erfolgreich abgeschlossen haben oder ja, wie das oft betont wird.
Nun, bei der Nachhaltigkeitskonferenz der Vereinten Nationen gab es einen Kritiker, Bernd Bonhorst, der Vorsitzende der Entwicklungshilfe Verdun, der fragte sich laut, manchmal fragen wir uns, ob die überhaupt wissen, was sie da unterschreiben. Also Saudi-Arabien, die sich plötzlich für Frauenrechte einsetzen, der Hunger soll eingedämmt werden, es soll anders, Wirtschaft anders herangetragen werden an die Entwicklungsländer. Wie schauen Sie auf die Agenda 2030?
Es gibt bestimmt viele Punkte, die man kritisieren kann. Ich finde das ziemlich vermessen, so zu argumentieren, weil es ein Stück weit ja auch suggeriert, dass Regierungen und vor allem auch arme afrikanische Regierungen, die am Tisch sitzen, nicht wissen, was sie tun. Und ich würde genau das Gegenteil behaupten. Und ich würde gerade bei den SDGs, also bei den Sustainable Development Goals, das Gegenteil behaupten. Es geht immer besser, klar, aber es war der inklusivste Verhandlungsprozess, den die Vereinten Nationen gekannt haben. Da war die Zivilgesellschaft involviert. Und die Tatsache, dass wir es mit 17 Zielen zu tun haben, ist dem geschuldet, dass das Kompromisslösungen sind.
Entwicklungshilfe, ist sie denn, wir haben unglaublich viele Wirtschaftsflüchtlinge. Wir haben sofort im Vorgespräch natürlich über Flüchtlinge geredet, über die Situation, über das Abbilden in den Medien. Was heißt das für die Vorgehensweise von Entwicklungshilfe oder Entwicklungspolitik oder Entwicklungszusammenarbeit? Nicht ohne Grund habe ich vorhin Herrn Schwarz gefragt, ob da nicht auch gewisse Ideen gescheitert sind. Wie würden Sie das analysieren oder beschreiben?
Also aus der Migrationsforschung wissen wir, und das ist der sogenannte Migrationsbuckel, um überhaupt migrieren zu können, ist ein gewisses Entwicklungsniveau notwendig. Also Menschen verlassen, also das ist ein Paradox. Wenn Entwicklungspolitik muss erfolgreich sein, damit Menschen die Migration antreten können, weil sie sich sonst diesen Weg nach Europa oder in andere Regionen gar nicht leisten können. Insofern ein Erfolg der Entwicklungspolitik.
Das ist aber zynisch, gedacht, ne? Ein Stück weit.
Nein, aber also Sie haben ja kritisch nachgefragt.
Ja, und, aber da wird es natürlich zynisch, wenn Sie sagen, es ist eigentlich dann das Geld da, zeigt, dass es ein Erfolg der Entwicklungspolitik ist, wenn die Menschen fliehen können, weil sie brauchen ja eigentlich auch Mittel, um zu fliehen. Habe ich Sie richtig verstanden?
Ich habe gesagt, dass sie migrieren, nicht dass sie fliehen.
Okay.
Also aber Sie haben mich ja gefragt, ob die Entwicklungspolitik versagt, weil Menschen migrieren.
Wäre eine Frage, die durchaus, denke ich, im Raum stünde bei dem, was wir gerade im Moment in Deutschland erleben. Deswegen frage ich einfach.
Genau. Nur, ja? Darf ich das nur kurz noch fertig sagen? Also es ist überhaupt nicht zynisch gemeint. Und ehrlich gesagt, es ist ja auch gar nicht klar, ob das ein Effekt von Entwicklungspolitik überhaupt ist. Also Entwicklung kann ja auch durch andere Arten und Weisen entstehen in einem Land. Aber also sozusagen, wir sollten nur nicht denken, mehr Entwicklung hält Migranten und Migrantinnen davon ab zu migrieren. Das Gegenteil ist der Fall.
Ich lasse es erstmal so im Raum stehen und möchte, Frau Lisa, ein Schwerpunktthema von Oxfam ist die Bekämpfung von sozialer Ungleichheit. 1% der Weltbevölkerung, ich habe das bei Oxfam auf ihrer Seite gelesen, 1% konnte es irgendwie nicht richtig mit mir zusammenbringen, beziehungsweise auch nicht richtig fassen. 1% der Weltbevölkerung besitzt mehr als die restlichen 99% zusammen. Was müssen wir also tun? Wie kann gute Entwicklungspolitik bei diesem Kampf behilflich sein? Soziale Ungleichheit zu verhindern.
Genau, ja, vielen Dank. Da würde ich auch gerne die Brücke schlagen zu den Versäumnissen in den letzten 15 Jahren. Wir sind ja jetzt 15 Jahre nach der Unterzeichnung der MDGs und ein paar Tage nach der Einigung auf SDGs. Und da, glaube ich, kann man schon sagen, hätte man das Thema soziale Ungleichheit schon vor 15 Jahren stärker in den Fokus genommen, würden die Entwicklungen sich etwas anders darstellen. Das, was Sie eben als Beispiel genannt haben, dass im Jahre 2016, wenn sich das Ganze so weiterentwickelt wie bisher, davon auszugehen ist, dass eben 1% der Weltbevölkerung so viel besitzt wie die restlichen 99%. Das ist einfach Konsens, egal welcher politischen Couleur man angehört, dass sich das nicht gehört. dass so keine gesunde Weltentwicklung aussieht und dass man so auch keine weiterhin zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung für die Menschheit hinbekommt. Und meiner Meinung nach ist es eben auch keine Geißel oder Bürde der Menschheit, dass es immer einen gewissen Teil der Armut gibt, der Menschen gibt, die in Armut leben, sondern ich glaube, dass wir da sehr aktiv gestalten können, um das zu verändern. Also dieser eine Omnibus voll, den es heute schon gibt mit Individuen, die so viel besitzen, eben wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, das kann so nicht bleiben. Und da sind wir, also Oxfam, auch in guter Gesellschaft inzwischen mit Repräsentanten des IWF oder der OECD. Da ist einfach Konsens, dass man da an den Schnittstellen, dass man an den Stellschrauben arbeiten muss. Und wir haben dazu ein 10-Punkte-Programm entwickelt, um politische Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Und ich möchte nur zwei aus diesem 10-Punkte-Programm nennen. Und zwar einmal ist es der gesamte Komplex der sozialen Grunddienstleistungen, wozu eben Bildung gehört, Gesundheit und soziale Absicherung und dann noch vorrangig das ganze Thema der Steuergerechtigkeit. Denn das sind ja auch viele Punkte, die hier genannt werden, die der bekannte Tropfen auf dem heißen Stein sind. Ja, es ist natürlich wunderbar, wenn Einzelprojekte sich um die Bildung von dann 200 Schülerinnen und Schülern kümmern. Aber letztendlich muss natürlich strukturell etwas geändert werden, dass die Menschen eben Zugang haben, dass die Menschen Zugang haben zu genau diesen Grundleistungen, sozialen Grunddienstleistungen. Und es ist natürlich auch unheimlich wichtig, dass Steuergerechtigkeit dort geschaffen wird, in den Ländern, dass man auch davon wegkommt, dass sich die Entwicklung immer vom Norden in den Süden bewegt, dass man immer etwas gibt. Sie nannten das noch Entwicklungshilfe. Wir sprechen ja von Entwicklungszusammenarbeit eher. Aber dass dieser Brückenschlag sich einfach auch anders darstellt. Wenn man beispielsweise Steuerschlupflöcher stopft, nachhaltig stopft, ja, durch die 150 Milliarden US-Dollar im Jahr verloren gehen, was mehr ist als der gesamte Haushalt, Welthaushalt für die Entwicklungszusammenarbeit, dann ist da also durchaus noch Luft nach oben. Wenn man beispielsweise überlegt, dass eine geschickte Besteuerung auch in den Ländern, wo insbesondere dann auch dortige Unternehmen zur Kasse gebeten werden, dazu führen würden, dass eben diese ganzen Dienstleistungen, Bildung, Gesundheit, soziale Absicherung zur Verfügung stehen, dann sind das Dinge, die nicht bei uns im Norden geschehen, sondern die dort vor Ort passieren. Und wir sind mitverantwortlich dafür, dass das auch in Begleitung durch eine gesunde Zivilgesellschaft passiert.
Wie kann das funktionieren? Sie sprachen im Vorgespräch von Transformation der Wirtschaftsweise. Was müssen wir anders machen? Wo müssen wir umdenken und welche Impulse sollte man da hineingeben, sofern man überhaupt Impulse hineingeben kann? Was ja durchaus die Projekte, die wir auch vorgestellt haben, so ein Stück weit in Frage stellen, inwieweit man von außen etwas hineingeben kann.
Okay, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass wenn man sich über politische Ebenen nochmal einigen möchte, natürlich die Länder auch mit an einem Tisch sitzen. Das heißt, das, was im Moment noch geschieht, dass in exklusiven Clubs wie G7 oder G20 Dinge verhandelt werden, die aber originär ganz andere Länder angehen, beispielsweise in Afrika, das darf nicht mehr so sein. Und es darf eben auch nicht so sein, wie vor kurzem in Addis Abeba passiert, dass die G77 damit nicht durchdringt mit ihrer Forderung, hier gemeinsam auch einen Body zu schaffen, der internationale Steuergerechtigkeit auf dem Programm hat. Und auch Deutschland gehörte zu den Ländern, die sich dagegen gewendet haben. Also das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, um dort voranzukommen.
Herr Dr. Kappel, ich möchte an dieser Stelle möchte ich Sie mit hineinnehmen in diesen übervollen Abend, der offenbar auch, ja, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee, ihn so, so voll zu packen, weil ich sehe, dass wir nicht wirklich in die Diskussion kommen und ich so ein bisschen auch in der Not bin, die Zeit einzuhalten und Sie nicht überbordernd zu überfordern. Ich sehe, die ersten Menschen gehen, es tut mir unglaublich leid. Ich war vielleicht an dieser Stelle heute Abend zu ambitioniert. 6 von weltweit 10 wachsenden Volkswirtschaften der letzten 10 Jahre liegen in Afrika. Woran liegt das? Also doch vielleicht eine erfolgreiche Entwicklungspolitik oder liegt es an den Chinesen? Woran liegt es?
Also wenn ich diese Zahlen lese, dann kriege ich immer das kalte Grausen. Das ist einfach absurd zu sagen, die am schnellsten wachsenden Länder liegen in Afrika. Diese 6 Länder haben 5-8% Wachstum. Mhm. Das ist wirklich, wenn Sie auf solche Zahlen lesen, gucken Sie erstmal genau hin, was da verglichen wird. Welchen Zeitraum nehmen Sie? Von welchem Niveau kommen diese Länder? Mhm. Ist das plötzlich Ruanda, was von einem unglaublich niedrigen Niveau dann um 6-7% wächst? Das ist so viel wie die Stadt Flensburg, wenn die nur 1% wächst. Mhm. Also im Vergleich, nehmen Sie solche Zahlen überhaupt nicht ernst. Damit wird wahnsinnig viel Politik gemacht. Damit wird nur gesagt, oh, Afrika, gibt's Chancen. Da können wir investieren, da können wir was machen. Also ich halte das für total absurd. Schauen Sie sich die letzten 30 Jahre an oder 35 Jahre, dann schneidet Afrika nicht so gut ab. Und außerdem kommen die meisten Länder Afrikas von einem sehr niedrigen Niveau. Burundi hat ein Pro-Kopf-Einkommen von 200 US-Dollar. Mhm. Schauen Sie mal, wenn Sie da ein Wachstum pro Kopf haben von 1%, weil die Bevölkerungswachstum ja auch sehr hoch ist, dann brauchen Sie 50 Jahre, um auf 700 oder 800 zu kommen. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, also nageln Sie mich auch nicht fest auf die Zahlen. Aber seien Sie vorsichtig mit solchen Vergleichen. Ich möchte ganz gerne auf Frau Lisa eingehen. Frau Lisa sagte, Sie fragten, Frau Lisa, was müssen wir anders machen? Also erstmal sage ich, die afrikanischen Länder müssen vor allem ganz viel anders machen. Wir brauchen eine Modernisierungselite. Ich habe viele Jahre in Afrika verbracht, ich habe viele Länder gesehen. Also das Thema Armut ist in Afrika nicht auf der Agenda der Eliten, nicht besonders, das steht in den Dokumenten. Aber wenn Sie sich dann die Zahlen angucken, wofür das Geld ausgegeben wird, dann ist es vor allem erstmal einerseits Entwicklungszusammenarbeit, die Geld in die Armutsbereiche reingibt. Es gibt auch eine Beteiligung der afrikanischen Staaten, aber die Erfolge sind doch nicht so berauschend. Also wenn wir nochmal zurückgehen auf die Millennium Development Goals, finde ich auch sehr interessant, der einzige Kontinent, der bei all diesen Zielen wirklich unter dem geblieben ist, was hätte erreicht werden sollen, ist Afrika. Und man hat auch die schönen Früchte, die niedrig am Baum hängen, genommen. Also man hat Schulen gebaut, man hat versucht, mehr Kinder einzuschulen. Aber schauen Sie sich dann genau an, die meisten Kinder gehen maximal 6 Jahre in die Schule. Alle Sprachwissenschaftler wissen, wenn sie 6 Jahre in der Schule waren, sind sie nach 6 Jahren Analphabet. Und dann gucken Sie sich die Zahlen an im Sahelbereich. Im Sahelbereich sind die meisten, auch in Ländern, die keine Krisen und keine Konflikte haben, ist die Einschulungsrate immer noch bei 50-60%. Und in Nordnigeria ist sie bei 25% und bei den Mädchen 10%. Sorry, wir müssten ein bisschen genauer hinschauen. Wir müssen auch nicht immer gleich dem Optimismus der internationalen Entwicklungszusammenarbeit folgen. Die müssen natürlich Entwicklungserfolge vorweisen. Sonst würden ja alle sagen, das bringt doch nichts. Warum brauchen wir eigentlich diese hehren Ziele, wenn die Umsetzung und auch die Mittel dafür so wenig nur vorhanden sind? Das ist alles sehr schön. Es wurde vorhin von Julia Leininger auch noch der Begriff Strukturwandel gebraucht. Ja, sprechen wir doch mal über Strukturwandel. In China hat es einen Strukturwandel. Ich will China überhaupt nicht mit einzelnen afrikanischen Ländern vergleichen. Es ist ein Sondermodell. Aber wenn wir dort einen Strukturwandel, das mal vergleichen, auch sagen wir mal mit einem größeren afrikanischen Land, Nigeria, dann haben sie in China den Wandel von einer unterentwickelten Landwirtschaft hin zu einer Industrie. Einfache Konsumgüter, mittlere Konsumgüter. Und in Nigeria haben sie einen Strukturwandel von der Subsistenzlandwirtschaft im Zuge der Urbanisierungsprozesse in den informellen Sektor. Und die Industrie ist ganz klein. Sie haben einen wachsenden Servicebereich. Aber damit ist meistens der Kleinhandel gemeint, der Straßenverkauf. Millionen, zig Millionen in Nigeria sind, überleben im Verkauf von kleinen Produkten auf den Straßen. Von Lagos bis Kano bis Maiduguri. Also der Strukturwandel in Afrika hinzu, deshalb spreche ich ja auch von Modernisierungsaufgabe der vor allem der staatlichen Eliten in Afrika, Wirtschaftseliten und staatlichen Eliten, hin zu einem Industrialisierungskonzept. Und hier kommt auch Europa wieder ins Spiel. Europa hat durch seine Politik der Abkommen mit Afrika genau diese Maßnahmen zur Industrialisierung, die die afrikanischen Länder schon immer wollten, eigentlich total behindert durch bestimmte Handelsmaßnahmen und so weiter. Von daher, und 2% des EU-Haushaltes für die afrikanischen Länder sind von 1960 bis zum Jahre 2000, 2% in die Förderung von Industrialisierung geflossen. Schauen Sie, wie kann das dann gehen? Gut, okay, ich will auch nicht alles auf die Entwicklungskooperation schieben. Ich glaube, sie ist noch am wenigsten sozusagen an den Problemen beteiligt, obwohl sie manchmal leider falsche Anreize gibt.
Was wären denn die richtigen Anreize?
Naja,
Also nicht mehr Entwicklungshilfe, sondern?
Was wir brauchen, sind Anreize durch die afrikanischen Staaten. Erstens die regionale Integration zu fördern, die Grenzen zu öffnen. Das geschieht teilweise und einigermaßen erfolgreich auch. Und wenn man sich eine Zahl vor Augen führt, 1% mehr Wachstum im intraregionalen Handel, sagen wir in Westafrika, in der ECOWAS oder im East African Community, führt zu einem Pro-Kopf-Einkommenszuwachs von 0,5%. Das ist ein unglaublich schöner und interessanter und enger Zusammenhang. Also das wäre eine Aufgabe. Zweite Aufgabe wäre, die Ideen, die man zur Industrialisierung hat in Afrika, auch wirklich ernst zu nehmen und nicht nur auf die Förderung von informellen Sektoraktivitäten gehen. Wir brauchen ein anderes Modell von Industrialisierung. Ich sage nur das Stichwort Globalisierung. Afrika wird nicht einfach die Türen zumachen können. Es unterliegt einem unglaublichen Wettbewerbsdruck. Sie haben vorhin von China gesprochen. Also muss es hier neue Instrumente schaffen, Industriecluster beispielsweise, Industriezonen, die so gestaltet werden, dass afrikanisches Unternehmertum auch besser die Chancen hat, sich industriell zu entwickeln. Und was wir auch unbedingt brauchen, da gibt es allerdings auch viel Kritik, aber ich bin ein totaler Befürworter, viel stärkere Auslandsinvestitionen. Die werden aber nur dann laufen, wenn die lokalen Investoren zunehmen. Schauen Sie sich die Investitionsquoten in den meisten afrikanischen Ländern an, ist die extrem niedrig. Die Investitionsquote in China, Korea ist ungefähr 40%. In Afrika liegt sie im Schnitt bei 17-20%. Also wird man hier in diesem Bereich etwas tun müssen durch Incentives, indem man Unternehmer fördert durch Industriecluster und so weiter.
Ich bin sehr beeindruckt, weil es ist so unglaublich dynamisch, aber ich habe so das Gefühl, es geht so ein bisschen vielleicht an den Afrikaner an und für sich oder die Afrikanerin so ein Stück weit vorbei. Also man muss unheimlich, also da muss ein großes Umdenken stattfinden, wenn ich Sie richtig verstehe. Frau Lisa, möchten Sie vielleicht darauf direkt antworten oder reagieren? Denn wir haben davor ja eigentlich genau über was ganz anderes gesprochen oder von dem Umdenken, das hier stattfinden muss.
Also ich hätte zwei Fragen. Und zwar einmal haben Sie an mehreren Stellen Eliten angesprochen. Eliten sind für mich eher schwierige Kandidaten, wenn ich an eine gesunde Entwicklung und Good Governance denke in vielen afrikanischen Ländern, da diese Eliten häufig ja auch die Politiken in ihrem Sinne gestalten. Und da würde ich gerne wissen, wie Sie das eben meinten, weil Sie das ja sehr positiv erwähnten. Und in Bezug auf das Wachstum, was Sie ja zum Schluss auch sehr stark beschrieben haben, stellt sich die Frage, sind wir nicht eigentlich schon ein Stückchen weiter? Sind wir nicht schon weggekommen von der Quantität des Wachstums, auch gerade jetzt mit den SDGs eher hin, in eine gewisse Qualität hineinzugucken, auch die Qualität des Wachstums zu begreifen und damit natürlich auch die Grenzen unseres planetarischen Wachstums eigentlich zu akzeptieren.
Ja, okay, also das ist eine sehr interessante Frage. Gut, ich würde sagen, in Sachen Good Governance hat sich in den letzten 20 Jahren in Afrika sehr viel getan. Wenn Sie die verlorenen Jahrzehnte der 80er und 90er Jahre anschauen, wo in Afrika wirklich die Krisen unglaublich zugenommen haben, die Armut wahnsinnig stark angestiegen hat, Afrika in verschiedene Richtungen, in verschiedener Hinsicht in Fragen von Good Governance, gute Regierungsführung, echt Fortschritte gemacht. Nicht in allen Ländern gleich, aber in vielen Ländern haben wir doch da Fortschritte zu verzeichnen. Insofern ist das auch eine sehr gute Voraussetzung, um wirtschaftliche Entwicklung herbeizuführen. Ich bin ein totaler Anhänger von Wachstum. Schauen Sie mal, wir sind in einer großen Wachstumskrise und wir denken sehr stark an Nachhaltigkeit. Das sollen wir auch machen. Wir müssen auch Vorbild sein. Wir sind aber auch in einer vollkommen anderen Lage. Sie haben in Afrika 50% der Jugendlichen, die keinen Job haben. Und diese Zahl der jugendlichen Arbeitslosen wird durch das unglaublich hohe Bevölkerungswachstum noch weiter steigen. 2,5% Wachstum, Bevölkerungswachstum führt dazu, dass wir eine unglaubliche Ansteigen der afrikanischen Bevölkerung haben. Es ging vor kurzem durch die Presse der Spruch, die Jugend ist die Zukunft Afrikas. Ich sage, die Zukunft der Jugend in Afrika ist nur dann eine Zukunft, wenn sie auch Jobs haben, wenn sie Möglichkeit haben, etwas zu lernen, beruflich sich zu bilden und dann auch einen Job auf dem Arbeitsmarkt befinden. Ansonsten ist das eine Katastrophe. Und da muss ich leider sagen, hier auch gab es in Deutschland Studien, die genau diesen Zusammenhang überhaupt nicht sehen wollten und sagen, Jugend, Afrika ist in 25 Jahren, hat die größte Bevölkerung weltweit, als ob das was Besonderes sei. Also ich finde das geradezu eine Katastrophe. Übrigens, über Familienplanung und Geburtenkontrolle und so wird ja hier jetzt überhaupt gar nicht gesprochen für Afrika. Auch hier eine Aufgabe. So, wenn wir das annehmen, dass das notwendig ist in Afrika, dass wir, es sind ja nicht nur die Jugendlichen arbeitslos, es sind ja auch viele andere Menschen in prekären Beschäftigungen. Das durchschnittliche Einkommen ist ja extrem niedrig. Es gibt zwar inzwischen auch eine Mittelschicht, von der man hoffen muss, dass sie auch sich viel stärker für Entwicklung einsetzt. Also von daher benötigen wir Wachstum. Wir haben ja auch viele Hindernisse für Wachstum und wir sollen nicht gleich drauf kleistern, dass alles nachhaltig sein muss. Es muss alles ökologisch nachhaltig sein. Dann, das ist genau die Keule, die wir jetzt den Afrikanern vor die Füße werfen und sie sollen die SDGs unterzeichnen, haben sie ja auch alle gerne gemacht, ich nehme Julia Leininger vollkommen zu, auch im vollen Bewusstsein. Nur warum sollen es 17 Ziele sein mit 169 Geboten? Warum konzentriert man sich nicht auf die zentralen Punkte, nämlich Arbeitslosigkeit, Beschäftigung, industrielles Wachstum, Produktivität der Landwirtschaft steigern, denn dort ist hauptsächlich die Armut im ländlichen Bereich und andere Handelsabkommen, wo wir dann als Europäer auch viel stärker wieder reinkommen. Darüber müssen wir neu nachdenken und
Konzept. Müssen wir denn auf unserer Seite nachdenken und was müssen wir quasi in unserer Begegnung verändern? Oder justieren. Also Frau Lisa sprach unter anderem von der Transformation der Wirtschaftsweise.
Also das ist natürlich ganz schwer zu sagen, weil es eben
ich könnte es auch mit 54
verschiedene, 54 verschiedene afrikanische Länder sind. Aber wir fahren ja mit auf unseren Reisen von Ministerien, so fahren wir in viele Länder und eigentlich verhandeln wir nicht richtig. Wir wollen doch etwas, also ich rede jetzt mal aus Sicht der deutschen Afrika-Politik.
Ja.
Wir wollen, dass es in Afrika keine Krisen und Kriege mehr gibt, die Menschen sicher leben können. Wir wollen, dass es sich wirtschaftlich entwickelt. Wir wollen, dass deutsche Unternehmen auch wirtschaftlich erfolgreich sind auf dem afrikanischen Kontinent. Also in dieser Hinsicht müssen wir verhandeln. Wir müssen nicht den Afrikanern immer sagen, was sie tun sollen. Das finde ich vollkommen falsch. Wenn wir was anders machen sollten, dann sollten wir da unterstützen, wo Afrikaner auch etwas wollen. Und schauen Sie sich die Agenten zur Industrialisierung in Afrika an, die in den letzten Jahren beschlossen wurden von der Afrikanischen Union, von der United Nations Economic Commission for Africa, African Development Bank. dann möchte ich mal wissen, in welcher Regierungsverhandlung, nicht nur Deutschland, es kann Europa sein, diese Diskussion, wie unterstützen wir Afrika in einem Industrialisierungsprozess, der meines Erachtens sowieso absolut notwendig ist, was tun wir, was tragen wir dazu bei? Tragen wir dazu bei, dass wir eine Öffnung unserer Märkte nicht verknüpfen mit der Öffnung der afrikanischen Märkte? Die dürfen jetzt nach den neuesten Abkommen halt keine Importsteuern mehr erheben. Ja, das wird nicht dazu beitragen, dass Industrie sich in Afrika entwickeln kann. Also wir haben hier viele Baustellen, man müsste sie alle im Einzelnen sich anschauen. Und wir können ja auch aus der Geschichte erfolgreicher Modelle in Afrika lernen. Botswana, ein Binnenland, gut, hat sehr stark Rohstoffe, hat aber eine Politik gemacht, halbwegs vernünftig, wo auch ein inklusives Wachstum, nämlich Beschäftigung, hervorgerufen wurde für die Menschen, indem sie auf einen alternativen Tourismus gesetzt haben. Das Land ist ja geografisch sehr isoliert und hat dadurch Tausende, Zehntausende von Arbeitsplätzen geschaffen. Und das wäre so ein Beispiel. Das muss man für jedes einzelne Land sich anschauen, wo es Möglichkeiten gibt. Und es gibt auch viele Konzepte, die auch schon auf dem Tisch liegen. Ich glaubte nicht, dass wir ein neues Konzept brauchen, wo wir unsere Nachhaltigkeitskriterien nochmal den Afrikanern auf die Füße hauen.
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Professor Dr. Kappel, Frau Lisa, bei Frau Dr. Leininger, bei Herrn Krückeberg und bei Aino Laverenz. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir sehen uns, wenn Sie so mögen, in der ersten Dezemberwoche hier zu einem nächsten Checkpoint wieder. Kommen Sie gut nach Hause oder trinken Sie sehr gerne noch mit uns ein Glas Wein und essen Sie eine Kleinigkeit mit uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute. Machen Sie es gut. Danke. Tschüss.